Das ist halt so das Ding. Die ADHS-Seite von meinem Gehirn sagt halt, ah, nee, das ist immer das Gleiche, wir brauchen da irgendwie was anderes. Die Autismus-Seite sagt, oh geil, das ist jedes Mal das Gleiche. Nun hatte ich aber auch den unbestreitbaren Vorteil, dass ich relativ früh angefangen habe, mich für Humor zu interessieren und auch relativ schnell festgestellt habe, dass das eine richtig geile soziale Krücke ist.
Ein bisschen Einblick in sein Denken gibt uns heute Jan-Philipp Simny. Er ist Comedian, Autor und, wie er selbst sagt, Humorkünstler. Bekannt geworden über die Poetry Slam Szene. In seinen Texten und Programmen geht es oft darum, wie Gedanken entstehen, sich verändern und manchmal ganz eigene Wege gehen. Dabei spricht er auch über seine eigene Neurodivergenz, über Autismus und ADHS. Und vielleicht verschiebt sich beim Zuhören auch der eigene Blick ein Stück.
Ich weiß nicht, ob es in dem Moment war, aber spätestens in den Tagen danach hatte ich so sehr doll das Gefühl von, die Zahnräder des Universums griffen auf einmal ineinander und konnten endlich sauber laufen. Ich war eigentlich damals schwer depressiv. Ich habe nichts hinbekommen, was nicht auftreten war, brauchte für alles Hilfe, bin über Tage und Wochen und Monate nicht aus dem Bett rausgekommen, außer für Auftritte.
Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Mit Dirk und
Lenka Christ.
Hallo Jan-Philipp. Wir freuen uns sehr, bei dir zu sein und haben uns im Vorfeld ein bisschen gefragt, worauf freust du dich heute? Und gibt es vielleicht auch was, was dir so ein bisschen Respekt einflößt oder ein gewisses Unbehagen?
Ich freue mich auf drei Sachen hauptsächlich. Das erste, ich rede immer super gerne über Neurodivergenz, das macht mir viel Spaß. Ich rede immer super gerne über meinen Job, das macht mir auch sehr viel Spaß. Und wir hatten ja schon so ein bisschen Vorgespräch und jetzt hier vor der Aufnahme ein bisschen Vorgeplänkel. Und ich freue mich auch einfach darauf, ein bisschen mit euch zu reden, weil das macht mir auch viel Spaß. Also, weiß ich nicht. Respekt, weiß ich nicht. Oder Sorge habe ich jetzt gerade nicht.
Ich habe
immer Respekt und Sorge vor den Reaktionen der Menschen da draußen, aber das ist, glaube ich, auch normal.
Das blenden wir jetzt erstmal aus.
Die sind ja nicht da, genau.
Hallo. Wir stellen unsere Gäste ja immer am Anfang vor, das haben wir bei dir auch getan im Intro. Und was sollten wir von dir noch unbedingt wissen?
Von mir noch unbedingt wissen. Ich glaube, von mir als Person ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass es eine hohe Diskrepanz gibt zwischen dem, wie ich so auf der Bühne bin und dem, wie ich so in meinem Privatleben bin. Da bin ich dann doch ruhiger, introvertierter, zurückhaltender, auch ängstlicher ein Stück weit. Und was man so noch von mir als Mensch, als Persönlichkeit wissen sollte, ich habe ein großes Interesse an so Mittelalter und Fantasy und Live-Rollenspiel und sowas. Das ist so für mich als Person noch so. Meine Hobbys sind Reiten.
Lesen und Schwimmen.
Lesen und häkeln.
Und spazieren gehen am Strand.
Ja, das greifst du auch in einem Bühnenprogramm auf, ne? Dieses Mittelalter.
Total. Ding. Ja, so in dem aktuellen, also schon in dem letzten hat es eine Rolle und auch im aktuellen ist es nochmal ganz wichtig, weil ich das dann auch bewusst für mich als Kontrapunkt nutze, wenn ich dann so irgendwie schwierige Themen anspreche oder mal eine emotionale Pause mache von weiß ich nicht, wenn es dann um Politik geht oder um Sachen, wo ich Schwierigkeiten im Alltag habe oder sowas, dann kann man danach dann auch schön über was reden, was einem Freude bereitet und dann ist dann ein gewisser Ausgleich da.
Wie erlebst du dich denn selbst in dieser Rolle, weil du das gerade gesagt hast, du bist privat ganz anders als auf der Bühne? Ich denke mal, das ist schon so typisch vielleicht für viele auch, die auf Bühne sind. Aber ist das für dich dann auch so ein bewusstes Umschalten? Jetzt bin ich der Bühnenmensch und vorher war ich der andere Philipp, Jan-Philipp?
Also ein bewusstes Umschalten ist es nicht. Es ist eher so, dass ich in den jeweiligen Situationen versuche, authentisch zu sein. Und auf der Bühne ist halt, ne, weil mir das halt auch große Freude bereitet und ich da auch sehr im Moment bin, ist es, glaube ich, authentisch, da so zu sein, wie ich dann da bin. Und in, also da mache ich mir nicht so viele Gedanken. Wo ich mir mehr Gedanken mache, ist zum Beispiel bei sowas wie Autogrammstunden oder ne, oder auch Interviews oder so wie jetzt auch Podcasts. Da mache ich mir dann mehr Gedanken darum, was sage ich das, wie komme ich rüber, wie wirke ich mit den Leuten. Und das ist dann so bei Bühne und privat, also das ist eine der Sachen, die mich an der Bühne reizt, ist, dass ich mir da eben nicht so viele Gedanken mache in dem Moment, sondern ich mache mir vorher Gedanken und hinterher Gedanken, aber in dem Moment bin ich so nur in dem Augenblick. Und in seinem Privatleben will man sich ja auch nicht so viele Gedanken machen. Da will man ja da auch einfach sein, so. Aber so richtig kuratiert bin ich so, wenn ich jetzt beim WDR bin oder sowas, ne, und die ein Interview mit mir machen,
ja,
dann erlebst du mich in meiner kuratiertesten Form.
Okay. Ach, schade aber auch. Hätten wir vielleicht sagen sollen, wir nehmen das jetzt für den WDR auf.
Ja, nein, eben an, genau nicht.
Kommt drauf an, was ihr wollt. Wenn ihr Interesse an einem Kunstprodukt habt und an einer Maske, dann ja. Aber wenn wir halt authentisch miteinander reden wollen.
Das wollen wir schon nicht. Eher. Genau, wir wollen eher authentisch mit dir sprechen. Und das passiert auch gerade.
Und auf der Bühne ist es auch genau das. Du kommst so authentisch rüber und so leicht. Also dieses, was du gerade geschildert hast, das ist genau das, was passiert. Ja. Wenn ich mich jetzt als Zuschauerin nehme, das ist genau das, was bei mir passiert. Ich nehme das genau so wahr. Da steht jemand, der macht das auch für mich als Zuschauende, aber der macht das auch für sich, weil es ihm so einen unbändigen Spaß macht und so eine wahnsinnige Freude bereitet. Ist das so?
Absolut. Da gibt's ja viele VertreterInnen, die das halt irgendwie, die sagen, entweder macht, das ist Kunst, man macht das nur für sich selber, oder halt sagen, ja, ich bin Dienstleister, ich mache das nur für die Leute und wie es mir damit geht, ist überhaupt nicht wichtig. Und ich denke halt, wieso nicht beides? Wieso mache ich nicht was, was mir Freude bereitet und was den Leuten auch Freude bereitet? Das ist doch so in meiner Vorstellung das Maximum an Freude, was man erreichen kann.
Ja, so eine Win-Win-Situation im Grunde, ne?
Niemand muss sich opfern. Weder ich noch die Leute müssen sich opfern, um da einen schönen Abend zu haben. Wir können auch einfach alle Spaß daran haben.
Also das ist ja etwas, was bei dir auf der Bühne passiert. Du bist ja so authentisch, dass du, und wir haben ja vorhin gesagt, Poetry Slam, also du bist dann auch in dem Moment da. Also es gibt natürlich so ein, denke ich mal, so ein Konstrukt, was du vorbereitet hast für dich, auch für dich im Kopf. Und du bist aber sehr flexibel und reagierst dann auch auf das Publikum. Es ist jetzt nicht so, dass du da ein Programm abspulst, sondern bist in deiner Rolle da sehr authentisch und reagierst dann auch auf das, was da gerade passiert.
Ja. Das, ich habe irgendwann, also zwei Sachen dazu. Ich versuche, meine Antwort zu strukturieren. Ich habe gar auch keinen festen Text, den ich spreche. Also ich habe feste Nummern, die mache ich, die sind auch jeden Abend sehr, sehr ähnlich, aber die sind nicht ausformuliert. Also es gibt nirgendwo eine ausformulierte Version von den Programmen oder von dem aktuellen Programm, was ich mache, sondern ich ringe jeden Abend aufs Neue um die Formulierung, die konkreten Worte, die ich dann spreche. Und bei so gewissen Sachen habe ich vorher eine sehr genaue Vorstellung, weil häufig ist ja für, also eigentlich immer ist für Humor Timing total wichtig und auch so Sachen wie Betonung, Intonation und Geschwindigkeit und alles Mögliche, das spielt alles damit rein. Deswegen manche Sachen sind vorher sehr genau durchdacht, aber häufig ist die konkrete Formulierung gar nicht so klar, was das Ganze natürlich wesentlich authentischer macht, was auch spannend ist anzugucken, wenn man mir jeden Abend aufs Neue dabei zuguckt, wie ich versuche, die bestmögliche Formulierung aus mir rauszuschneiden. Das ist so, als wenn du so beim bildhauerischen Prozess zuguckst, ne? Du siehst live dabei zu, wie halt der David aus diesem Marmorblock rausgekloppt wird. Und
schönes Bild.
Danke. Und der andere Punkt ist so ein bisschen, habe ich so ein bisschen vergessen. Was war nochmal die Frage? In welche Richtung zielte das nochmal ab mit dem? Ich reagiere auch auf das Publikum. Ja, genau. Da habe ich mich früher sehr, sehr schwer mitgetan. Da war ich halt, früher war ich halt die meiste Zeit bei mir und meinem Versuch, ne, die bestmöglichste Formulierung zu finden, die an dem Abend so in mir ist. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, dass wenn es um Interaktion mit dem Publikum geht oder um spontane Reaktionen auf Sachen, die passieren, ist häufig nicht mal die Hälfte, sogar eher so zwei Drittel ist schon gewonnen, zwei Drittel von der Miete ist schon da, wenn du einfach irgendwie reagierst. Ne? Also solange du auf das reagierst, selbst wenn du deine Verwunderung ausdrückst oder deine Irritation über das, was passiert ist, dann ist das meistens schon, reicht das meistens schon aus. Das ist schon meistens auch lustig genug. So, es gibt da bei Comedy ein Prinzip, das heißt stating the obvious, also das Offensichtliche benennen. Und das erreicht man ja, indem man wirklich einfach nur wiedergibt, was da halt gerade passiert ist. Ja. Und als mir das klar geworden ist, habe ich ganz viel Angst vor dem verloren, dass ich da falsch reagieren könnte oder dass ich was Unpassendes sagen könnte. Und das hat mir so eine ganze Welt an Möglichkeiten eröffnet, weil jetzt mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich auch damit spielen kann und wo ich vor allem auch ziemlich schnell mit einer gewissen Sicherheit auch rausfiltern kann, wo kommt das bei den Leuten her? Weil nur in den wenigsten Fällen, also zumindest bei meinen Shows, nur in den wenigsten Fällen wollen die Leute irgendwie was Böses, wenn sie reinrufen. Ja, in den meisten Fällen ist das positiv.
Ja, bietet dir das auch mehr Raum für Kreativität dann? Also die du vorher so gar nicht auf dem Schirm hattest?
Total, das ist ja eine ganz neue zusätzliche Dimension, die den Abend dann noch bereichert. Mhm. Also der hat ja dann noch eine improvisatorische interaktionelle Komponente, die vorher so gar nicht da war. Und das ist auf jeden Fall eine zusätzliche Ebene der Kunst, die dann an dem Abend passiert.
Also eigentlich etwas, was dir auch gut entgegenkommt, weil wenn du sagst, so im Prinzip stelle ich mir das ja so vor, jeder Abend ist vielleicht in der Grundstruktur ein bisschen gleich, aber die unterscheiden sich sehr voneinander.
Total.
Weil du sehr spontan auf der Bühne reagierst, nicht nur das, was das Publikum bietet, das kommt ja jetzt nicht so häufig vor, sondern das, wie du Dinge auf der Bühne miteinander verknüpfst. Und deshalb ist der Abend immer so ein bisschen anders.
Ja. Und die Leute lachen ja auch an unterschiedlichen Stellen. Ja. Du kannst ja dasselbe Programm in derselben Stadt an zwei Abenden hintereinander machen mit unterschiedlichem Publikum. Das sind zwei ganz unterschiedliche Abende. Und wenn ich merke, oh, die Leute lachen an anderen Stellen, dann betone ich andere Sachen mehr, arbeite andere Sachen mehr heraus, wo ich dann denke, oh, das könnte vielleicht eher das sein, was für euch der interessante, lustige Punkt an der Kiste ist.
Wenn du die Herangehensweise hast, die ich total spannend finde, weil viele Menschen, die auf der Bühne sind, bereiten sich eben sehr intensiv vor, bringen jeden Abend das gleiche Programm. Es ist genau klar, wann wird gelacht, wann ist der Raum dafür. Wenn du das aber so machst, langweilst du dich schnell? Hat das damit auch zu tun?
Das wird wahrscheinlich einer der Hintergründe sein, weswegen ich das so handhabe. Ja, so das, es muss natürlich auch für mich jedes Mal anders sein, damit ich damit so zurechtkomme, dass die Grundstruktur doch immer recht ähnlich ist davon. Aber das ist halt so das Ding. Die ADHS-Seite von meinem Gehirn sagt halt, ah, oh, nee, das ist immer das Gleiche, wir brauchen da irgendwie was anderes. Die Autismus-Seite sagt, oh geil, das ist jedes Mal das Gleiche. So, und ich kann halt beides gleichzeitig haben. Ne? Ich kann halt, die Autismus-Seite kriegt ihre Struktur und die Grundähnlichkeit von den Abenden und die ADHS-Seite kriegt halt den improvisatorischen Teil und so können die dann ganz gut zusammenarbeiten und es wird eine facettenreiche, multidimensionale Show daraus.
Würdest du sagen, dass in dem Moment dein Denken anders funktioniert, intensiver dadurch?
Ich würde sagen, es ist mehr Vertrauen da in mein Denken. Auf der Bühne.
Von dir selbst aus?
Ja, weil was passiert, ich überlege gerade so, wenn ich so privat bin, dann ist ganz viel, ist viel von dem, was in meinem Kopf ist, sind so Gedanken, was könnte passieren? Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das andere passiert? Oh Gott, wenn sie beide gleichzeitig passieren, das wäre ja furchtbar. So, das ist so das, was so den ganzen Tag passiert. Konkreteres Beispiel, was zum Beispiel recht oft passiert, ist, dass ich unter der Dusche stehe und mir Gedanken darüber mache, wie ich in einem Streitgespräch auf einen bestimmten Vorwurf reagieren würde. So. Also, ne, ich bin unter der Dusche und stell mir dann vor, wenn jetzt, keine Ahnung, meine Mutter sagt, Jan Philipp, du hast mein Auto zu Schrott gefahren, du musst das jetzt ersetzen. Und ich sage, nee, dann dafür gibt's doch, keine Ahnung, Haftpflichtversicherung oder so weiter, was weiß ich. Ne, also ich spiele so hypothetische Szenarien durch und das mache ich halt auf der Bühne nicht. Ah, okay. Weil auf der Bühne muss ich nur wenn sowas so Außergewöhnliches passiert, wie dass Leute wirklich aggressiv sind oder so, erst dann muss ich anfangen, mir Gedanken darüber zu machen, okay, wie bewerte ich das Ganze jetzt und so weiter. Ansonsten bin ich da sehr im Fluss, so in so einem Flow-Zustand, und dadurch ist natürlich, also das ist ja die Definition von Selbstvertrauen. Ich hinterfrage das nicht, sondern ich werde schon auf eine lustige, spontane Erwiderung kommen. Und das funktioniert dann halt auch besser, wenn man da eben nicht so drüber nachdenkt. So.
Ja, also du fängst an, deine Bühne im Prinzip zu gestalten, wenn du drauf bist. Und da passiert ganz viel Kreativität.
Ja, auch. Wie gesagt, auch. Da passiert natürlich auch im Vorfeld ganz viel, was so die Bühne und den Abend angeht. So, ich komme ja mit einem Programm dahin. So, ich komme mit was, was ich gerne aussagen möchte. Ich komme mit Nummern dahin. Gut, es gibt auch Nummern, die ich vorlese, die da sind dann
genau,
auch ausformuliert.
Stimmt, ja.
Aber selbst da improvisiere ich dann noch so ein bisschen dran rum. Ich finde halt dieses Zusammenspiel aus Struktur und Strukturlosigkeit halt, finde ich so interessant. Ich finde halt das Zusammenspiel aus vorbereitet und unvorbereitet sein, das Zusammenspiel aus Reproduktion und Improvisation, halt diese, die Vereinung, das Vereinen von diesem diametralen, fast schon dichotomen Kontrast, das ist das, wo die Magie passiert, meiner Meinung nach.
Was für dich auch sehr reizvoll ist. Das war ja bestimmt nicht von Anfang an da, sondern musstest du das für dich entdecken? Und wie bist du dann damit umgegangen, als du gemerkt hast, oh, ich habe ja zwei Seelen in meiner Brust, die für mich arbeiten.
Wie, worauf spielst du an? Das war, es schlagen 8 Herzen noch in meiner Brust oder so. Also es ist so eine Mischung aus Entdecken und Verstehen, glaube ich, weil du kommst ja schon, du bist ja schon ein Mensch, bevor du auf die Bühne gehst. Das heißt, du bringst irgendwie was mit, was dich interessiert, was dich bewegt. Und ich glaube, dass diese Vereinbarung von so zwei diametralen oder dichotomen Unterschieden natürlich durch Autismus und ADHS dann schon in der Veranlagung da waren. Das wusste ich aber nicht, weil ich bin ja erst mega spät diagnostiziert worden, auch eine ganze Weile, nachdem ich schon angefangen hatte, Kunst zu machen. Ich hatte halt nur dieses unartikulierte Gefühl von, da sind jetzt zwei Pole in mir, die sich irgendwie widersprechen, und die muss ich schon in mir als Mensch irgendwie vereinbaren, und das schlägt sich dann natürlich auch auf der Bühne nieder, so schon absichtslos. Das passiert einfach aufgrund deines Seins, aufgrund des Umstandes, wer du halt bist, und das ist dann der Teil, wo man dann anfängt, sich selber zu verstehen und auch seine Kunst zu verstehen und zu merken, was mache ich da und warum mache ich das so, wie ich das mache. Und dann beginnt halt auch der gestalterische Teil da auf der Metaebene, wenn du so möchtest, ne? Wenn ich verstanden habe, was ich da mache und wie meine Kunst ist, dann kann ich natürlich auch anfangen zu gestalten und zu sagen, okay, wo soll sich das hinentwickeln? Was ist, wo kann ich da noch dran feilen, dass die Leute besser verstehen, was ich da eigentlich mache und so weiter? Ich glaube, so sehr grob zusammengefasst mein künstlerisches Schaffen auf dieser Metaebene, auf dieser Betrachtungsebene.
Du bringst ja diese beiden Pole zusammen durch deine sehr präzise Sprache, auf die du dich eigentlich immer verlassen kannst. Also dir fällt auf eine sehr kreative Art und Weise dann auch auf der Bühne das genau so ein. Du gehst sehr präzise mit Begriffen um. Ist das eher eine spielerische Herangehensweise von dir, oder ist dir das ein Bedürfnis und du musst es so exakt benennen? Wie ist das?
Ich glaube, das kommt von etwas her, was ich als ein autistisches Missverständnis bezeichnen würde.
Oh, interessant.
Ich habe lange Zeit geglaubt, dass wenn man sich nur ausreichend genug erklärt und auch lange genug erklärt und wenn man sich präzise genug erklärt, dass es dann den Leuten leichter fällt zu verstehen. Das bewirkt nur leider das genaue Gegenteil. Je länger und präziser man sich erklärt und beschreibt, desto schmaler wird der Bottleneck an des Verständnisses an der Stelle, desto weniger Chance haben die Leute, das nachzuvollziehen, was man ihnen sagen möchte. Das liegt schon allein daran, je langatmiger das wird, desto weniger Kapazitäten haben die Leute, das alles in Gänze in sich aufzunehmen. Häufig erreicht man bessere Verständniserfolge, wenn man gröber und weniger erklärt. Und Was auch nur wieder jetzt so ein sehr dichotomes Zusammenspiel, zwei sehr kontrastreiche, unvereinbare Sachen sind. Und ich bin halt lange durch die Gegend gelaufen und habe halt gedacht, wenn ich in meinem Privatleben und auf der Bühne nur lange und ausreichend genug erkläre, dann werden die Leute begreifen, was ich von ihnen möchte. Und häufig, also bei den allermeisten Menschen, und das jetzt auch unabhängig vom Neurotypus, funktioniert das Begreifen aber viel eher über die haptische Ebene als die metaphorische Ebene des Begreifens. Also das ist viel grobstofflicher. Das hat auch viel mehr mit Emotionen zu tun. Und das alles beschneidet man so ein bisschen, wenn man da zu detailliert wird. Und deswegen ändert sich das auch in letzter Zeit mehr. Ich habe jetzt mehr den Ansatz, früher war mir das sehr wichtig, mich so auch auf der Bühne so präzise und scharf definiert auszudrücken, wie es irgendwie geht. Und mittlerweile verfolge ich eher den Ansatz, nehmen wir das Instrument, das wir gerade brauchen, um die Aufgabe zu erledigen, die wir erledigen wollen. Das heißt, wenn am Anfang von dem Programm oder zu einer gewissen Nummer es erstmal darum geht, den Leuten ein grobes Gefühl zu vermitteln, die Leute sollen eine Emotion haben, in der sie sich befinden, auf Basis von der wir dann weiterarbeiten, dann ist das nicht der Punkt, um ganz detailliert zu erklären, warum sie jetzt die und die Emotion haben müssten. Dann ist das, was bei den Leuten passiert, so, dass sie dann anfangen, so, hä? Aber das und das, das zu analysieren und das, nee. Nee, ganz erstmal mit dem Holzhammer philosophieren und dann, wenn wir dann halt ein bisschen was aufgewählt, wenn wir dann eine Basis haben, dann können wir fein ziselierter arbeiten und so weiter. Also ist halt eine Frage, wann ist was notwendig, was ja aber auch wieder eigentlich eine Form von Präzision und Genauigkeit ist, das so zu machen.
Ja.
Ja, so. Und was du dann machst, ist ja wirklich so Kontexte bewusst komplett neu zusammenzusetzen oder irgendwelche Gedankenschleifen, die an sich völlig absurd sind, die dann aber in dem Moment die Leute abholen, weil das was völlig Absurdes ist, wo man sich dann doch wiederfindet.
Ja, häufig mache ich ganz absurde Formulierungen, die aber im emotionalen Kern genau das Gefühl der Leute treffen, dass sie zu einer Sache haben. Ne? Also wir alle haben, glaube ich, im Bürgerbüro das Gefühl, oh, das ist ja aber eine fast schon kafkaeske Absurdität, die da passiert. Ne? Wir alle fühlen uns da irgendwie fremd und irgendwie läuft das alles nicht so richtig. Das alles ist irgendwie absurd. Und wieso bin ich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen? Und dann funktioniert das nicht mal richtig. Macht das doch wenigstens ordentlich, wenn ihr schon mich zwingt, einen Personalausweis zu haben und hier aufzutauchen, um den zu erneuern oder was auch immer, weswegen man dann da ist. Und das ist das Gefühl, was in den Leuten ist. Und das würden wir alle auf unterschiedliche Arten und Weisen artikulieren. Und was mich interessiert ist, wie kann ich eine witzige, absurde, fast schon surreale Formulierung haben, die aber bei den Leuten das Gefühl auslöst, dass wir dann alle wieder haben, wenn wir im Bürgerbüro sind, ne, was diese gemeinsame emotionale Grundlage ist. Mhm. Und das funktioniert halt dann natürlich auch nicht für alle. So, weil manche gehen auch halt auch ins Bürgerbüro und denken so, ja, das ist hier alles so, wie es schon immer gewesen ist.
So muss das sein.
So muss das sein. Ja. Die gar nicht dieses absurde Grundgefühl haben. Und dann ist so die Verlinkung, die ich quasi aufmache, der Hyperlink, den ich den Leuten auf einer sprachlichen Ebene, der führt dann für die ins Nichts. Und dann ist das für die nur absurdes Blabla, was ich da mache, weil das bei denen auf nicht das zugrunde liegende Gefühl verlinkt. Das wird dann nicht abgerufen. Das ist okay. So, da
kannst mit leben.
Ja, da kann ich mit leben. Das ist, dann bin ich halt nicht der Mund für diese Ohren, um noch ein unmotiviertes Nietzsche-Zitat reinzuschmeißen. Und also dann ist halt das meine Kunst, die ich mache, halt eben nicht für diese Leute gemacht. Ich bin dann immer ganz perplex, wenn dann die Leute echauffiert sind und sich bei mir beschweren, dass sie das nicht mögen, was ich mache. Weil sie formulieren es ja so nicht. Sie formulieren ja, das ist scheiße, was du machst. So, aber was das eigentlich bedeutet, ist, ich finde das scheiße, was du machst. So, ja, weil es nicht für dich gemacht ist. Es ist okay. Dann guck dir was anderes an, was bei dir halt das Gefühl auslöst. Das ist in Ordnung. So, ich sitze ja auch nicht zu Hause und denke an spezielle Leute, wenn ich das schreibe. Ich denke an meine eigenen Gefühle und was ich ausdrücken möchte.
Ja, ja. Und damit holst du aber schon eine Menge Leute ab. Das muss man schon sagen. Und ich finde gerade, das, was du beschrieben hast, diese absurden Situationen aufzugreifen, die darzustellen und auch anders zu verknüpfen. Also so, wie du sie empfindest, damit kreativ umzugehen. Das empfinde ich schon absurd, dass das Publikum sich darauf einlassen kann, um das auch so aufzunehmen, wie es ist. Also, weil du nicht einfach nur eben die Situation jetzt im Bürgerbüro so darstellst, Leute, was soll das hier?
Ja.
Sondern du formst sie ja schon ein bisschen um, du spielst da mit der Sprache. Aber das holt, und so absurd wie es ist, das holt die Menschen ja dann auch ab.
Ja, weil ich auch glaube, dass die Leute, die bei denen das dann auch das ähnliche Grundgefühl auslöst, also die verstehen, was ich da mache, die finden das dann auch cool, dass es eben nicht einfach nur diese Benennung ist. Das ist eben nicht stating the obvious. So, es ist halt nicht nur, hey, wart ihr schon mal im Bürgerbüro? Das ist ja alles total absurd, ne? Und dann, ja, genau dieses wiedererkenne Lachen. Sondern das ist ja was, ich mache ja was damit. So, ich hatte zum Beispiel in dem letzten Programm in Quantenheilung, habe ich diese Nummer drin, die auf der sehr realen Situation beruhte, dass ich mir das erste Mal in meinem Leben
die Apotheke
selber ein Auto gekauft habe.
Ach nee, das.
So. Und ich stand da und versuchte das teuerste Ding, das ich jemals angeschafft habe in meinem Leben, also eine der finanziell größten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe, ohne jede Form von Ahnung und auch ohne jede Form von Geschmack, weil ich interessiere mich so null für Autos. Kannst ja, wenn du keine Ahnung hast, aber eine Vorliebe hast, kannst ja trotzdem eine Entscheidung treffen, weil dann nimmst du einfach das Auto,
das
schön aussieht, so, und was dich irgendwie ästhetisch anspricht. So, und oder was, keine Ahnung, mit deinem Hodensack korrespondiert, und dann ist es ein teures, schnelles Sportdings. Ja. Ja, manche Leute kaufen
ja,
halt nach Testosteron.
So. Ja, absolut.
So. Und das ist halt, das habe ich halt überhaupt keinen Bezug dazu. Also keine Ahnung von der Materie, Autos interessieren mich auch nicht. Also auf Basis von was soll ich diese Entscheidung treffen? Die aber gleichzeitig die größte ist, die ich jemals getroffen habe, zumindest auf der finanziellen Seite. Das allein ist ja schon absurd. So, und dann halt da zu stehen, mit jemandem ein Verkaufsgespräch zu führen und gleichzeitig aber auch dieses Bedürfnis zu haben von, ich will nicht übers Ohr gehauen werden, deswegen muss ich jetzt Kompetenz simulieren. Das ist ja, jetzt sind wir schon, das ist jetzt schon doppelt absurd eigentlich. Und deswegen mache ich dann nicht eine Nummer, wo ich dann sage, hey, wart ihr schon mal habt ihr schon mal versucht, ein Auto zu kaufen, ohne Ahnung, das funktioniert ja überhaupt nicht, das ist ja total, total absurd, sondern was ich mache ist, ich stelle das überspitzt dar, dass ich versuche, Kompetenz zu simulieren, stell halt Fragen und mach Behauptungen gegenüber dem Autoverkäufer, wo alle Leute im Publikum wissen, das ist ja totaler Quatsch, so, aber halt das Grundgefühl von, ich bin hier total hilflos bei diesem Autokauf und weiß gar nicht, was ich will, was ich brauche, ja, wie ich da durchkommen soll, das kennen halt viele Leute. Aber wenn du jetzt halt so ein Mann bist, so ein klassischer Stereotyper Hetero-Cis-Mann, dann und sagst, Teil meiner Identität, auch meiner geschlechtlichen Identität ist, dass ich Autos geil finde und mich damit auskenne, dann hast du vielleicht sogar tief drin genau dasselbe Gefühl, aber willst das halt nicht zulassen. Und dann ist das natürlich idiotisches Blabla, was ich mache. So, aber für die Leute, die sich davon nicht beeindrucken lassen und dann denken, oh ja, oh, mir geht's auch so beim Autoverkauf, ist das dann halt cool, das so dargestellt zu sehen, ohne dass das jetzt so ein offensichtliches Benennen ist, sondern es ist halt, wenn man Romane schreibt, gibt es so eine Grundregel, die heißt Show, don't tell. Also zeig den Leuten, wie sich Leute fühlen und sag nicht, die Situation ist traurig, sondern warum ist die Situation traurig? Und das mache ich halt im Prinzip versuche das auf der Bühne auch so zu machen.
Ja, also ja, so weit, dass du das so überspitzt und am Ende selber der Autoverkäufer bist.
Ja, ja, das ist dann aber, da muss ich ehrlicherweise sagen, das war einfach nur Begeisterung, was dann passiert ist, weil ich habe mich dann halt auf einer erzählerischen Ebene gefragt, okay, wenn wir jetzt schon diese Absurdität haben, dass ich versuche darzustellen, ich habe hier Ahnung, obwohl ich keine Ahnung habe, ja, was wäre dann die absurde Weiterentwicklung? Wo läuft das denn hin? Was ist die Konsequenz daraus? Ja, ich übernehme den Laden komplett, obwohl ich keine Ahnung habe und ich werde der neue Autoverkäufer. Und das Ganze ist ja dann auch so, dann kommt ja auch jemand, der dann auch keine Ahnung hat und es wird
genau
dieser, ja, Kreislauf fast schon. Ja. Das ist einfach eine erzählerische Spielerei schlussendlich.
Also ich finde Nummern von dir urkomisch. Also die holen mich total ab. Und danke, du hast mir jetzt erklärt, warum das so ist. Vielen Dank dafür, ja, dass ich mich da wirklich, also ich denke da an diese Apothekennummer, wo man da steht und dieses Medikament will und ja, dann passiert aber, dann kommt die Armee und diese ganzen Mechanismen, die ablaufen und dieses sich so, so unwohl fühlen in dem Moment. Also es muss ja noch nicht mal sein, um jetzt so, weiß ich nicht, Medikinet oder was es denn ist, abzuholen, sondern egal was für ein Medikament du abholst, was vielleicht so ein bisschen heikel ist, irgendein Pilz oder sowas, was weiß ich. Und dann stehst du da und denkst, und genau an dem Gefühl setzt du eigentlich ein, das holt mich total ab.
Vor allem auch bei dieser Apothekensituation, ne, wenn du dann ein Medikament abholst, was so ein bisschen heikel ist, dann gucken die Leute ja auch schon manchmal so. Und das ist ja gar nicht, ist ja häufig wahrscheinlich noch nicht mal verurteilend gemeint, sondern es ist wahrscheinlich bei denen im Kopf sogar nur so, oh, das ist jetzt aber kompliziert, was muss ich denn da nochmal machen? Die Leute sind im Regelfall eher bei sich selber als bei anderen. Und das interpretieren wir dann aber im Außen natürlich als, oh, die Person guckt genervt. Also muss sie von mir genervt sein. Und dann fühlt man sich sowieso schon mal ein bisschen unwohl. So, ne, oh, ich habe diese blöde Anfrage an die Leute gestellt. Und dann gehen die ja auch noch weg, wenn du Betäubungsmittel haben willst. Dann gehen die ja in den Keller und sind erstmal für so 3 Minuten weg.
Und du stehst da mit allen anderen.
Was passiert da?
Ja, aber hinter dir noch.
Was passiert denn da? Genau. Vor allem, wenn das so lange dauert, das muss ja unfassbar kompliziert sein, was da. Und dann ist halt, ne, die Überlegung daraus, ne, oh ja, was, wenn da der Tresor bewacht wird von dem Pestdoktor und darin ist die Bundeslade und dann müssen sie hier und da und sowas. Das muss ja dann ein komplexer Vorgang sein.
Wie bist du eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, auf die Bühne zu gehen? Wir haben jetzt ganz viel über den Bühnen, Jan-Philipp, gesprochen und das alles mit so ganz viel Inhalt gefüllt. Wie ist das passiert?
Also, es war schon immer ein Hang zum Schreiben und auch zum Erzählen war schon immer da. Also, als ich ganz klein war, bin ich häufig auf so auf Sachen draufgeklettert, auf Kisten, oder wir haben hier so einen Couchtisch stehen. Mhm. Das wäre sowas, wo ich draufgeklettert wäre, um dann halt den Leuten irgendwie was zu erzählen. Und das war halt schon sehr früh in der Veranlagung drin und auch es war auch früh eine Veranlagung, da Quatsch zu erzählen, beziehungsweise ich glaube, das war gar nicht so viel Quatsch, das wurde nur immer als Quatsch wahrgenommen, weil ich noch nicht so gut daran war, den Leuten zu vermitteln, was da in meinem Kopf vorgeht, sondern einfach nur erstmal wiedergegeben habe. Dann sind ja so gerade so assoziative Sachen auch eher undurchsichtig für Außenstehende. Da muss man die ja manchmal ein bisschen mit an die Hand nehmen und das konnte ich halt damals noch nicht. Und das heißt, eine Veranlagung war immer irgendwie da und ich habe dann in der Oberstufe bei uns an der Schule ein Plakat gesehen für den Container. Das ist eine Initiative der Jungen Bühnen Wuppertal. Also so eine theaterpädagogische Initiative. Und das Konzept ist im Prinzip, du hast halt so einen Baucontainer, so einen Schiffscontainer fast schon. Und alle dürfen da drin alles machen, was sie wollen. Also du kannst, egal was deine Nummer ist, du kannst dich da anmelden, kannst sagen, hey, ich jongliere mit Kettensägen, fahre Einrad und zitiere Rilke-Gedichte. Dann sagen die, alles klar, Freitag in 2 Wochen haben wir was frei. Dann kannst du das halt da machen. Und die drucken das dann auch in ihrem Programmheft und dann kommen da Leute hin. Einzige Bedingung ist, du darfst keinen Eintritt nehmen. So, ne? Alle können alles machen, aber es ist kein Eintritt. Und die haben auch einen Poetry Slam veranstaltet. Und das fand ich ohnehin schon mal spannend, weil ich hatte auch online, hatte ich 2 Mitschnitte gesehen von Auftritten von Mischa Verole und Volker Strübing. Bei Mischa Verole war das der Text Slayer. Das war eigentlich 5 Minuten lang, nur dass er beschreibt, wie böse und schlimm die Metalband Slayer ist. Also nur so ein Text, wo er versucht, sich die ganze Zeit selber zu übertrumpfen. So war so, wenn man alles Böse auf einen Haufen wirft und da oben drauf klettert und das, was man am Horizont sieht, das ist Slayer und sowas. Das war so das Prinzip von dem Text. Und von Volker Strübing, der Text hieß Fleischsalat. Da ging es darum, dass er so die ganzen Metaphoriken und Symbole für Liebe und Beziehungen sehr abgedroschen fand, sagte, er wünscht sich für sich und seine Freundin ein eigenes Symbol, was ganz originelles, und das Fleischsalat soll das Zeichen unserer Liebe sein. Und das fand ich halt beides total cool und dachte, als ich das so gesehen habe, dachte ich, das will ich auch machen. Also ich will auch dasselbe tun wie diese Leute. Und bin dann da hingegangen in den Container, weil, ne, ich hatte online gesehen, Poetry Slam, wusste von dem Plakat, die machen auch einen Poetry Slam, hab 2 Texte geschrieben, bin da einfach aufgetaucht und hab mich sofort verliebt. Also es war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es in dem Moment war, aber spätestens in den Tagen danach hatte ich so sehr doll das Gefühl von, die Zahnräder des Universums griffen auf einmal ineinander und konnten endlich sauber laufen. Ich hatte so ein totales Gefühl von, oh, deswegen bin ich hier.
Also die Bühne hat dich eingenommen, gecatcht. Also du als Bühnenmensch hast dich in diesen Bühnen-Jan Philipp verliebt?
Also nicht in den Bühnen-Jan Philipp, sondern in die Tätigkeit. So, es nicht in die Person, die ich dann war, sondern in das, was ich da tat. Und das ist korrespondiert auch noch heute mit meinem Empfinden auf der Bühne, weil wenn ich auf der Bühne stehe, ich löse mich so auf als Person. Ich bin gar nicht mehr da. Es ist nur noch so die Tätigkeit. Es gibt auch nichts außerhalb des Raums, wo das dann stattfindet. Und es gibt auch keine andere Zeit als das jetzt in dem Moment. So, das sind so Sachen, die häufig Leute, die sich in einem Flow-Zustand befinden, die das dann sagen. Es gibt nur die Handlung eigentlich. Und daran, in dieses Gefühl und in dieses Auflösen und in die Handlung habe ich mich verliebt. So, ich wusste, das ist die Tätigkeit, weswegen ich an dieser Existenz teilnehme. Also komme ich persönlich, glaube ich, an den Sinn des Lebens nicht dran. Und das ist auch, glaube ich, das, wie es funktioniert. Ich glaube, die letzten 2.500 Jahre Philosophiegeschichte haben vor allem eines bewiesen, und zwar, dass du nicht durch pure Ratio und Nachdenken auf den Sinn des Lebens kommen kannst, sondern das ist was, was du fühlst. Das ist was, was dein Körper, was dein Nervensystem dir mitteilt, was sagt, oh, hier sind wir richtig. Das fühlt sich halt richtig an. Und das ist dann natürlich was sehr Individuelles und auch nichts, was so allgemein man sich irgendwie a priori herleiten kann. Also mich würde das wundern, wenn man einfach 10 Jahre bei sich zu Hause oder wenn man, keine Ahnung, 10 Jahre bei sich zu Hause in Königsberg nachdenkt und dann immer wieder denselben Tagesablauf hat und dann auf die Idee kommt, ich bin hier, weil ich muss Tennis spielen. So funktioniert das nicht. Du probierst ein paar Sachen aus. Eine davon ist dann vielleicht Sport. Dann merkst du, oh, Sport ist schon gut, aber das ist noch nicht das Richtige ganz. Dann probierst du halt Basketball aus und merkst, ja, Ball ist schon eine gute Sache, aber der Ball ist noch zu groß, und dann probierst du halt Tennis aus und auf einmal merkst du, wabam, deswegen bin ich hier. So, denn mein Raison d'être ist Tennis. kann halt alles Mögliche sein.
Und deins war der Container.
Genau.
War so ein Aha-Effekt dann. Du lebst Baucontainer, genau. Ja,
halt, ne, das Auftreten und das mit den Leuten gemeinsam Quatsch machen und halt mit selbstgeschriebenen Sachen so. Etwas, was ich mir ausgedacht hatte, konnte den Leuten Freude bereiten und eine schöne Zeit. Und das empfinde ich noch heute als lohnenswert, sowohl für die als auch für mich als Tätigkeit.
Würdest du sagen, das war damals Zufall, dass du diesen Schritt gegangen bist? Und du hattest vorher ja noch nicht unbedingt die Erfahrung damit gemacht und dann plötzlich war das da?
Es kam mir vor wie Zufall, auf jeden Fall. Ich habe das war kein... Wie gesagt, das war nicht a priori hergeleitet und auch nicht, ich habe mir auch nicht mein Leben angeguckt und gedacht, das muss ich jetzt mal in die Richtung machen. Und es fühlte sich sehr wie Zufall an. Ich habe das mal ausprobiert, weil das für mich interessant klang und dann halt dieses Gefühl empfunden und bin dann dabei geblieben bis jetzt. Aber wenn ich jetzt so in der Retrospektive und halt auch mit einem analytischen, rationalen Blick auf mein Leben gucke, es strebte dahin. Okay. Also, ne, von diesen kleinen Sachen, so Quatschreden auf erhöhten Positionen. Ja. Dann habe ich irgendwann in der Grundschule, als ich so einigermaßen des Schreibens mächtig war, habe ich angefangen, so Kurzgeschichten zu schreiben. Das hat sich dann weitergezogen. Ich habe dann irgendwann gegen Ende der Mittelstufe, Anfang der Oberstufe, habe ich eine AG für kreatives Schreiben gegründet. Ich habe bei Schultheatersachen mitgemacht. Also wenn ich da so drauf gucke, ja, es strebte auf diesen Punkt. Und ich musste dann halt noch ein paar Sachen wegrasieren. Sowas wie Fremdtexte vortragen ist nicht so meins, ist eigene Texte vortragen super gut. Sachtexte vortragen auch nicht so meins, aber Kunst oder Quatsch oder sowas oder was Lustiges zu machen, das ist das Richtige.
Ja, aber das ist schon etwas, was du in der Schulzeit, also diesen kreativen Gedanken, ich muss mit Sprache kreativ arbeiten, schon relativ früh dann zugelassen hast.
Ja, eine Sache, die sich so durch meine Schulzeit zog, war eine Verwunderung beim Lehrpersonal, darüber, dass ich sowohl mathematisch-naturwissenschaftlich als auch musisch-sprachlich begabt war. Die waren der Ansicht, man könnte immer nur eins von beidem machen, weil die Erfahrung sie das lehrte. Und ich sah das aber überhaupt nicht ein. Also das klingt jetzt so, als wäre das Absicht gewesen. Aber ich habe halt an beidem Interesse gehabt und war bei beidem nicht ganz schlecht. So, weil ich mich auch die ganze Zeit wie ein Bekloppter mit beidem auseinandergesetzt habe. So. Mhm. Da ist viel Übung schon passiert, bevor ich jemals mit eigenen Texten auf die Bühne gegangen bin. So.
Wenn wir in deine Schulzeit hineingucken, was war da besonders Reibungsfläche in der Schulzeit?
Man war der Ansicht, ich hätte ein Problem mit Autorität. Also heute würde ich sogar sagen, ja. Heute habe ich auf jeden Fall ein Autoritätsproblem, weil ich im Regelfall nicht einsehe, warum jemand irgendwem anderen überstellt sein sollte. Ganz grundsätzlich nicht. Oder ich kann das so bei so gewissen Sachen, kann ich eine Nützlichkeit darin erkennen. Da ist dann aber für mich so eine massive Frage des Umgangs damit. Und das machen die meisten Leute meiner Meinung nach falsch. Mhm. Weil in dem Moment, wo du Macht über eine andere Person hast, ist deine Hauptaufgabe Nummer eins dafür zu sorgen, dass es dieser Person gut geht. Und dass diese Person das bekommt, was sie braucht. Und das, egal ob du jetzt in Politik oder Polizei oder sonst oder in einer Firma bist, das ist so als Randnotiz einfach meine heutige persönliche Überzeugung. Früher war ich durchaus gewillt, erstmal grundsätzlich die Autorität von Lehrerinnen und Lehrern anzuerkennen. Ich war dann immer nur verwundert, dass mir dann unterstellt würde, ich würde das nicht respektieren. Weil was passiert ist, ich habe wie jedes andere Kind Sachen nicht verstanden im Unterricht. So, dann habe ich angefangen nachzufragen. Dann kamen häufig ziemlich schwache Argumente. Und dann habe ich ja gesagt, Moment mal, das ergibt aber irgendwie keinen Sinn aus den und den Gründen. Kann das nicht nur anders sein? Das war von mir null despektierlich gemeint. Das war einfach nur so, diese Erklärung verstehe ich nicht, ergibt für mich nicht so richtig Sinn, gibt es dann noch eine andere Erklärung. Das wird aber häufig von Lehrpersonal als, du untergräbst meine Autorität, du stellst mich in Frage und so weiter gestellt. Was ich kurios finde, weil ich in der Grundschule war das zum Beispiel auch ein immer wiederkehrendes Ding.
Ah, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, ja. Wo hat das angefangen? Aber es ist schon in der Grundschule Thema gewesen.
Das ist schon in der Grundschule Thema gewesen. Also in der Grundschule, danach ist es ein bisschen weniger geworden, weil ich spitz gekriegt habe, dass die Leute das nicht mögen. Ja. Das hat dann dazu geführt, dass ich aufgehört habe, Fragen zu stellen und mir meine eigenen Erklärungen gesucht habe. Aber in der Grundschule gab es ein Riesenproblem, dass meine Grundschullehrerin sich persönlich angegriffen fühlte, weil ich sagte, wie sie das erklären, ergibt das für mich keinen Sinn. Beziehungsweise, so ich, wenn ich ehrlich sein soll, so habe ich es nicht formuliert, ich habe es formuliert als, das ergibt keinen Sinn. Wieso sagen sie mir nicht, dass mir das Sinn ergibt?
Ich glaube, du passt es dann einfach nicht ins Bild, so ja, wie du warst.
Ich passte das, wie ich funktionierte, wie ich Fragen stellte und halt auch der Grad, zu dem ich Sachen wissen wollte, passte nicht ins Bild.
Genau, mhm. Ja.
So. Weil ich habe auch teilweise penetrant nachgefragt, so, weil ich.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, ich wollte es dann halt auch genau wissen.
Ja, verstehe.
Ja. So, das war dann schon später, das war dann schon in der weiterführenden Schule. Da hat unsere Lehrerin für Bio und Erdkunde wollte uns erklären, warum Schnee weiß ist, wusste das aber nicht so genau und hat dann halt so grob eine Erklärung gegeben und ich habe dann, die hat für mich keinen Sinn ergeben und ich habe nachgefragt und nachgefragt, bis irgendwann alle in der Klasse gesagt haben, also auch Schülerinnen und Schüler dann so, Jan-Philipp, lass gut sein, so. Und mein Vater hat mir dann irgendwann einen Tipp gegeben, so, mach das nicht im Unterricht, komm hinterher und sag auch nicht, das ergibt keinen Sinn, sondern sag, ich habe das nicht verstanden, können Sie mir das bitte nochmal erklären. Mhm. Also der hat mir dann die sozialen Spielregeln beigebracht, die man halt anwenden muss, damit die Leute das Ergebnis ausspucken, das man haben möchte.
Ja, Erwachsene denken anders als Kinder.
Ja, total.
Ja. Und wenn du eben damals schon, und das zeichnet dich ja als Person aus, neurodivergent gewesen bist, ist das auch schwer, glaube ich, für jemanden, also ein guter Move, sage ich mal, wäre wahrscheinlich von ihr gewesen zu sagen, wie du es gerade schon erwähnt hast, der Tipp von deinem Vater, der hätte ja auch selber von der Lehrkraft kommen können. Jan-Philipp, ich erkläre dir das gleich.
Klar, dann wäre ich still gewesen und hätte gewartet. Oh, okay.
Ja, genau, okay. Ich krieg gleich eine Erklärung.
Weißt du, was ein noch besserer Move gewesen wäre? Wenn sie gesagt hätte, du Jan-Philipp, Weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Find das mal raus und dann erklärst du uns nächste Stunde, genau, wie das funktioniert. Ja. Ich wäre das glücklichste Kind auf dem Planeten gewesen, weil es natürlich auch noch korrespondiert hätte mit meinem, ne, ich stell mich irgendwo hin.
Ja, genau, das ist die Bühne. Ja, genau.
Ja.
So, da wäre ich das glücklichste Kind auf dem Planeten gewesen. Ja. Aber dafür musst du halt in der Lage sein, die Kids halt individuell wahrzunehmen und deren Stärken und Schwächen zu erkennen, was viel Energie braucht, was wahrscheinlich auch in dem System, in so wie es sich darstellt, also in dem System Schule, wo wahrscheinlich auch gar nicht die Kapazitäten für da sind und was du halt auch nicht lernst im Studium.
Wie war das denn mit den anderen Kindern in der Klasse? Was für eine Rolle hattest du da oder wie hast du dich da mit den anderen, im Miteinander mit den anderen wahrgenommen?
Man muss sagen, ich hatte, wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte und vor allem, wenn ich das auch vergleiche mit so den Erfahrungen, die andere Menschen mir so aus ihrer Schulzeit erzählen, ich hatte halt eine Menge Glück, weil ich hatte viele Leute in der Klasse, die, wenn sie nicht selber neurodivergent gewesen sind, meine Spekulation nur, dann waren das zumindest gehörige Nerds. So. Dann waren das jetzt auch nicht die Leute, die andere den ganzen Tag mobben. Und davon war in der Grundschule, in der weiterführenden Klasse, also in der weiterführenden Schule und dann auch später in der Oberstufe, so da in der Oberstufe, da beruhigt es, fängt es dann zumindest an, sich so langsam ein bisschen zu beruhigen. Und da hatte ich einfach wirklich Glück, dass ich oft ganz gut reingepasst habe. Nun hatte ich aber auch den unbestreitbaren Vorteil, dass ich relativ früh angefangen habe, mich für Humor zu interessieren und auch relativ schnell festgestellt habe, dass das eine richtig geile soziale Krücke ist. Da gewinnst du schon ziemlich viel mit. Also es wird gerade in westlichen Gesellschaften, ich weiß nicht, wie das in anderen Kulturkreisen ist, kenne ich mich einfach nicht so gut aus, aber wird das als ziemlich sozial kompetent und auch als wird auch relativ hoch angesehen, wenn du lustig bist.
Ja, das ist schon so. Ja, genau.
Ja, man hat eine gute Zeit mit dir und es wirkt häufig auch clever, wenn du jetzt nicht den ganzen Tag nur so super Flachwitze machst, aber wenn du so zum Beispiel sarkastisch auf Situationen reagieren kannst, wird das halt auch als clever wahrgenommen.
Ja, also muss nicht der Klassenclown sein für sowas.
Ja, du, nicht der Klassenclown, aber Humor einfach generell ist was, was gut funktioniert. Und was mich halt auch, was halt auch in der Schulzeit auch nicht nur Krücke, sondern auch Schutzschild gewesen ist. So, solange die Leute lachen, hauen sie dich nicht. So, da ganz plakativ ausgedrückt. Ich war auch einigermaßen clever, das heißt, ich war dann auch noch nützlich in einem schulischen Kontext. Ja, das heißt, ich bin da oft gut zurechtgekommen, aber da gab es auch immer wieder, nicht nur episodisch, sondern auch länger gezogen, Leute, die überhaupt nicht mit mir klarkamen und ich wurde auf jeden Fall immer auch als absonderlich und als anders wahrgenommen, auch von den Leuten, die jetzt so zu meinem Freundeskreis zählten. Ich glaube, in der Mittelstufe gab es eine ganze lange Phase, wo ich Freunde hatte, die eigentlich gar nicht meine Freunde gewesen sind und was mir also erst jetzt so klar wird, da ist viel über, was doch auch in eine Mobbing-Richtung gehen würde, wo ich mich auch sehr, sehr unwohl gefühlt habe und wo ich damals dachte, nö, wir sind halt befreundet, das ist halt einfach so, aber so aus heutiger mit bisschen Abstand, würde ich sagen, so, das war keine gute Situation. Also wenn ich mir das jetzt so alles so anhöre, war ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Sachen, die da passiert sind.
Hattest du auch Lehrer, Lehrerinnen an deiner Seite, gab es sowas überhaupt? Weil du gerade wirklich ja sehr ausgeführt hast, eigentlich wurde ich von Lehrpersonen nicht gesehen. Gab es das irgendeine Lehrerin, irgendeinen Lehrer, der dich ein bisschen verstanden hat? Oder der dich gesehen hat, einfach gar nicht mal verstanden, sondern gesehen?
Es gab viele LehrerInnen, die mir sehr positiv begegnet sind, für die ich sehr dankbar bin. So richtig gesehen, weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Also es gab ein paar LehrerInnen, mit denen hatte ich eine gute Zeit. Wir haben uns gut miteinander verstanden. Wir hatten auch Spaß zusammen. Es gab sogar welche, mit denen ich hinterher nach der Schulzeit sogar noch ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt habe. Aber so richtig gesehen hat mich da, glaube ich, niemand. Was aber auch zu einem sehr großen Teil daran lag, dass ich mich auch selber nicht gesehen habe. Also ich war gerade in meiner Schulzeit schon zumindest in der weiterführenden Schule, war ich schon so maskiert und so wenig authentisch, dass die mich auch gar nicht sehen konnten, weil ich das nicht gezeigt habe, was man hätte sehen müssen. So, das ist halt ein Problem, das liegt auf beiden Seiten. So, die Leute können nichts sehen, was du ihnen nicht zeigst. So, aber wieso sollte man was zeigen, wenn jemand da ist, der einen sieht? Also, da ist leider, das Problem war leider, dass da am Anfang relativ viele doofe Erfahrungen passiert sind und danach habe ich dann schon so meine Rückschlüsse daraus gezogen, die halt zu massivem Maskieren geführt haben, sodass dann später kaum noch ein Rankommen war.
Ja, und auch die Tipps von deinem Papa ein bisschen umgesetzt, damit du da geschmeidiger durchgehst. Ne? Ja. Wie bist du denn dann überhaupt zur Diagnose gekommen?
Meine Autismusdiagnose habe ich mit 27 Jahren bekommen und meine ADHS-Diagnose mit 30. Und wie es dazu kam, also sowohl den ADHS-Verdacht als auch den Autismus-Verdacht gab es schon, also den ADHS-Verdacht gab es schon, als ich ganz klein war. Was so Autismus anging, da fehlt es so ein bisschen an Psychoedukation in meiner Familie. Damals war das auch allgemein noch nicht so.
Ja, aber offensichtlich nicht
verbreitet.
Nur in deiner Familie, sondern eben auch schon in der Grundschule und dann, ne, das sind ja alles Menschen, die pädagogisch handeln und
die Dinge nicht gesehen haben.
Aber halt auch nicht diagnostisch unterwegs sind. Ja, auf jeden Fall. Also den ADHS-Verdacht hatten meine Eltern, weil das war schon so ein bisschen zu den Menschen durchgedrungen, so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und da haben meine Eltern aber gesagt, der Junge kann sich auch stundenlang auf eine Sache konzentrieren, also kann das kein ADHS sein. So, also die wussten halt einfach nicht, was ein Hyperfokus ist zum Beispiel. Und also ein bisschen war das zu den Menschen durchgedrungen, aber auch nicht so, dass man irgendwie die Leute, also oder ein paar Leute hätte sinnvoll erkennen können. Dann war ich ja auch noch ziemlich gut in der Schule, so trotz Schwierigkeiten in Konzentration und sozialen Schwierigkeiten war ich ja trotzdem akademisch ganz gut und hatte halt auch Freunde, also so die gröbsten Indikatoren für hier läuft irgendwas falsch, standen alle auf positiv, also konnte da ja nichts sein. So, und die Autismusdiagnose, also der Autismusverdacht, das fing dann so eher in der Mittelstufe an, als ich vermehrt anfing zu artikulieren, also auch wirklich dann zu artikulieren, so ich verstehe nicht, wie die Leute funktionieren und die sind alle komplett irrational und insane aus meiner Perspektive. Und da war das dann so, dass ich in meiner Familie als im Spaß als Sozialautist bezeichnet worden bin, was halt auch nochmal ein deutliches Zeichen für mangelnde Psychoedukation ist. Also hat schon doppelt gemoppelt.
Aber es war liebevoll gemeint,
aber es war damals schon ein Begriff, der gefallen
es
ist.
Es war liebevoll gemeint, aber es war halt, was halt gefehlt hätte, wäre so die Idee, Moment mal, wenn wir jetzt schon mit solchen Begriffen um uns werfen, vielleicht sollten wir das dann mal irgendwie abklären lassen. Ja. Das fehlte dann halt so ein bisschen. Dann, als ich anfing aufzutreten, beziehungsweise später, als ich anfing, Solo-Shows zu machen, also deutlich nach dem Abitur halt, war es dann so, dass immer wieder Leute auf dem Autismus-Spektrum nach Shows auf mich zugegangen sind und gesagt haben, hey du, ich kann mich in vielem, was du sagst, also die Art, wie du denkst, erkenne ich mich wieder. Bist du auch auf dem Spektrum? Und ich stand da immer so, keine Ahnung. Und damals habe ich dann das selber nicht weiter verfolgt, weil ich glaube, ich muss aus heutiger Perspektive ein bisschen hart auf diese Frage, also da formulieren an der Stelle und sagen, weil es mir noch nicht schlimm genug ging.
Es war noch nicht wichtig genug.
Ich war eigentlich damals schwer depressiv. Ich habe nichts hinbekommen, was nicht auftreten war. Brauchte für alles Hilfe, bin über Tage und Wochen und Monate nicht aus dem Bett rausgekommen, außer für Auftritte. Aber weil das alles war, was mich interessiert hat, und weil auch nicht wichtig war, wie es mir selber ging, sondern wichtig war, aufzutreten und das zu machen, war kein Alarmsignal, weil die Sachen, wo es alarmieren würde, halt von mir als nicht wichtig eingestuft wurden. So, das ist so ein Stereotyp oder so, vielleicht kein Stereotyp, Klischee oder sowas, eine Sache, die man häufiger mal hört, in Bezug auf autistische Menschen sind so, ach ja, die gehen dann zum Beispiel bei Rot über die Straße, weil das halt in deren Perspektive nicht so wichtig ist. so war das, also ne, strukturell ähnlich war das bei mir damals. Meine eigene Depression, meine eigene Gesundheit war nicht wichtig, weil mein Spezialinteresse auftreten war wesentlich wichtiger. Und ich bin dann auch 25 Mal im Monat aufgetreten, sowas. Aber da muss ich halt aus heutiger Perspektive sagen, auch da ging es mir noch nicht schlecht genug, als dass ich dann mich mal hätte angucken lassen. Und das Problem ist, wenn solche Sachen aber über ein paar Jahre anhalten, also die werden ja nicht von Natur aus besser. Diese Sachen werden ja häufig von Natur aus eher schlechter. Und als das dann so ein paar Jahre angehalten hat und noch so ein paar andere Dinge in meinem Leben den Bach runtergegangen sind, nichts beim Auftreten wohlgemerkt, habe ich dann mal war ich dann so kaputt und so fertig, dass ich sagte, ich brauche jetzt eine Therapie. Es geht nicht mehr, ich komme nicht mehr alleine zurecht, ich brauche professionelle Hilfe.
Also der Anschluss, der kam von dir aus?
Ja, ja. Ja, es ging mir irgendwann so schlecht, dass ich halt sagte, es gibt keinen anderen Weg mehr, außer dass ich mich jetzt mal ein bisschen therapeutisch bearbeiten lasse, was die vollkommen falsche Ausdrucksweise ist in dem Zusammenhang, aber das musste ich dann auch erstmal da verstehen. Und dann habe ich halt eine Verhaltenstherapie angefangen und gemerkt, das funktioniert irgendwie gar nicht so richtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich lerne vor allem, wie ich Sachen formuliere, damit die Therapeutin das akzeptieren kann und gar nicht, dass die versteht, wie ich denke, wie ich fühle oder dass es mir besser geht. Das war weit davon entfernt. Und ich hatte dann irgendwann spitz gekriegt, dass häufig neurodivergente Menschen in Verhaltenstherapie, also in klassischer Verhaltenstherapie, keine gute Zeit haben, sondern das erst so richtig für die funktioniert, wenn da halt man weiß, okay, die Person ist neurodivergent und wir machen jetzt auch einen speziellen Ansatz für neurodivergente Menschen, dann funktioniert das ganz wunderbar. Aber halt so, wenn das nicht bekannt ist, dann ist das häufig schwierig. Und das war dann halt so der Punkt, wo ich merkte, okay, ich brauche dringend Therapie, aber das funktioniert nicht. Und das funktioniert auch häufig bei neurodivergenten Menschen nicht. Dann lasse ich mich jetzt doch mal angucken. Und dann habe ich ganz viel rumtelefoniert und mich halt um meine Autismusdiagnose gekümmert. Gibt hier in Bochum eine wunderbare Praxis, eine psychologische Praxis, Autismo heißt die. Ich weiß nicht, ob die das aktuell noch machen, aber damals haben die auch Testungen gemacht und haben mich dann von da aus weitervermittelt an die LWL-Klinik in Dortmund. Die haben eine Autismusambulanz. Die haben dann da nochmal die komplette Testung mit mir durchgemacht, weil mir das auch wichtig war, dass da auch nochmal ein Facharzt drauf guckt. Und dann waren sich alle ziemlich schnell ziemlich einig. Also dann war es auf einmal eindeutig, wo das vorher dann 27 Jahre lang so, oh, ein Verdacht und oh, man weiß nicht und keine Ahnung, war dann, die waren alle so, ja, aber mit großem Ausrufezeichen dahinter. Danach habe ich dann Autismusförderung angefangen, was so eine spezielle integrative Maßnahme, Schrägstrich Therapieform für Menschen auf dem Autismus-Spektrum ist. Und nach 3 Jahren habe ich dann da so gemerkt, oh, das ist erklärt hier aber auch noch nicht alles. So, da es gab Problematiken, die mir eher so vorkamen, als wären das so ADHS-Problematiken. Es gab Problematiken, die besserten sich auch nach 3 Jahren nicht, obwohl ich da intensiv dran arbeitete. Und dann sagte ich, da lasse ich mich jetzt doch auch noch mal von einem Neurologen angucken. So, hab dann wieder ganz viel rumtelefoniert, hab dann zum Glück in Bochum einen niedergelassenen Neurologen gefunden, der da auch Testungen in die Richtung machte und bei dem war das dann auch recht schnell recht eindeutig und sobald ich an den richtigen Stellen war, war das für die Leute immer ganz klar ersichtlich, aber zum Beispiel meine Therapeutin damals in der Verhaltenstherapie, wo ich war, die hat zum Beispiel zu mir gesagt, sie kommen mir nicht autistisch vor, sie können mir ja in die Augen gucken. So, dass das aber auch nicht das Alpha und Omega ist von der Autismusproblematik, das hatte der wohl auch niemand gesagt.
Ja, wir haben original dieses Gespräch vorgestern mit einer 18-Jährigen geführt, die genau diese Erfahrungen gemacht hat, wirklich 1:1. Ich finde es erschreckend, was für Erfahrungen du gemacht hast mit einer Person vom Fach, auch mit einer Lehrerin in der Grundschule. Das ist ja auch eine Person, die es besser hätte wissen müssen, auch wenn ihr das noch nicht begegnet ist. Denn als jemand, der mit Kindern umgeht, jemand, der mit sehr vulnerablen Menschen umgeht, als Therapeutin, müsste man eigentlich anders aufgestellt sein. Mehr kann ich da jetzt auch nicht sagen.
Das wäre extrem wünschenswert. Was hat das? Also was
darf ich kurz, bevor du zur nächsten Frage kommst, es wirkt gerade so, als würdest du eine.
Ich wollte eine Frage an dir. Ich habe die im Kopf einfach, aber die kann ich so lang schieben.
Das ist ganz lieb, danke, weil ich würde da gerne noch einmal einhaken wollen an der Stelle. Weil, also ich finde es auch frappierend, ich höre auch immer wieder das, ne, also ich treffe viele Leute mit einer sehr ähnlichen Biografie wie mich. Und das Problem liegt in unserer Klassifikation. Wenn man das Ganze anders klassifizieren würde, sondern wenn man halt zum Beispiel sagen würde, hey, wir sagen, ADHS und Autismus sind neurologische Störungen, die aber ganz oft psychologische Störungen nach sich ziehen und zur Folge haben. Und deswegen sollten wir PsychologInnen bzw. TherapeutInnen darauf sensibilisieren, dass halt es sein kann, dass Leute mit psychologischen Krankheitsbildern wie Anpassungsstörungen, Depressionen, Essstörungen, was weiß ich alles vor denen sitzen, wo das aber gar nicht Anfang und Ende des Problems ist, sondern nur Ausdruck von einem weiteren Zusammenhang, dann hätte man wahrscheinlich eine größere Chance, die Leute zu erkennen und dann in die richtige Richtung zu schubsen. Ich persönlich würde sogar sagen, von der Natur der Sache her müssten wir uns eigentlich mal darüber unterhalten, ob Autismus und ADHS wirklich Krankheitsbilder sind oder wirklich Störungsbilder, ob jetzt neurologisch oder psychologisch, ist dann auch egal an der Stelle. Ich würde sagen, nein, weil ich würde auch nicht sagen, dass zum Beispiel Kleinwüchsigkeit eine Krankheit ist, sondern das ist einfach nur eine Typvariation. So, mein Gehirn ist halt jetzt auf zwei verschiedene Arten anders verdrahtet, funktioniert in der Informationsverarbeitung und in der inneren Zusammenarbeit anders als das durchschnittliche Gehirn, das man jetzt im statistischen Mittel da draußen beobachten würde. Und das an sich ist aber noch keine Störung und auch noch keine Krankheit. Das ist auch rote Haare sind keine Störung und keine Krankheit oder blaue Augen oder sowas. Das Problem an der Kiste ist, dass wir als Gesellschaft, und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern auch darüber hinaus, sehr schlecht darin sind, einmal diese Variationen im Gehirntypus, im Neurotypus zu erkennen, wahrzunehmen und dann richtig mit denen umzugehen. Und mit richtig umzugehen meine ich auf eine Art und Weise, die dann nicht die Leute so viel, den Leuten so viele Probleme bereitet, dass das dann als Störung auftritt. So. Oder halt dann, dass die Leute dann noch psychologische Folgeerkrankungen bekommen, wie Depression oder eine Anpassungsstörung oder sowas. Ich meine, überleg mal, auf was für einem Level wir uns bewegen. Was so gesamtgesellschaftliche Veränderungen angeht. Mhm. Wir strugglen seit Jahren damit, dass Leute, die nicht heterosexuell lieben, dass die auch heiraten dürfen. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass das erlaubt ist. Und das ist ja auch nur mit Einschränkungen. Wenn du dann adoptieren willst, ist das dann auch schon wieder eine Schwierigkeit. Ich höre immer wieder von Leuten, die zum Beispiel eher in dörflicheren Situationen leben, die eher auf dem Dorf wohnen. Hast du mal versucht, da mit blauen Haaren auf die Straße zu gehen? Das ist das Level, auf dem wir uns bewegen. Mhm. Wenn wir dann über die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen reden, die nötig wären, um das auszugleichen, wovon ich gesprochen habe, da brauchen wir also ganz viel Zeit und Energie und ganz viele Ressourcen und Geldmittel, weil wenn wir schon damit strugglen, dass Leute blaue Haare haben und jetzt einen Mann knutschen, obwohl sie selber einer sind, dann ist halt, wir sind so weit davon entfernt. Also
absolut.
Wir gehen dahin, keine Frage.
Mhm. Aber also. du bist ja ein Mensch der Bühne und genau das, was du jetzt die ganze Zeit ausgeführt hast, machst du eigentlich, du übernimmst eigentlich in der Öffentlichkeit Verantwortung gegenüber Vielfalt. Du stellst dich hin und sagst, wir sind bunt, wir sind unterschiedlich, ich möchte, dass alle gesehen werden. Du stellst dich auch teilweise relativ verwundbar auf die Bühne, indem du sagst, das bin ich als Person, Jan Philipp, und mit meinen Diagnosen ist das Aufgabe von Kunst, von Kultur, da Verantwortung zu übernehmen?
Oder ist das Aufgabe von uns allen?
Zweckfreiheit, Kultur sollte einfach nur, Kunst sollte zweckfrei sein.
Nein, Kunst sollte nicht zweckfrei sein, Kunst war auch noch nie zweckfrei. Weil Kunst von Leuten gemacht wird und die haben halt Identitäten und Ideen und Sachen, die sie ausdrücken wollen. Für mich, pass auf, mein Kunstbegriff ist ein authentischer Ausdruck des eigenen Selbst in einem Format. Das heißt, ich stehe da und rede über Autismus und ADHS und über mich und mache mich verwundbar, weil ich authentisch was über mich sagen möchte. Das gieße ich in ein Format wie zum Beispiel Kurzgeschichte oder Stand-Up-Comedy oder lass es ein Gedicht sein, was auch immer, oder halt Musik. So, und das ist dann Kunst. Kann man dann auch schön von Dienstleistungen unterscheiden. Zum Beispiel, es gibt ja viele Leute aus der Comedy, die sich eher als Dienstleister sehen. Will ich überhaupt nicht abwerten, ist halt einfach nur eine Frage des Selbstverständnisses. So, aber da machst du ja keinen authentischen Ausdruck dann, gibst nichts von dir preis oder nur ein ganz kleines bisschen, aber du guckst vor allem darauf, ist, worüber lachen die Leute? Was löst bei denen die Reaktionen aus, für die sie mich bezahlen, dass ich sie bei ihnen auslösen soll? Und dann ist sie halt auch, jetzt wird es schon unglaubwürdiger, wenn ich sage, ich werte das nicht, aber dann ist ja auch jedes Mittel recht, mit vielen Anführungszeichen. Einfach nur, um zu verdeutlichen, wie das funktioniert. Mhm. Und ich meine das nicht wertend. So. Deswegen ist Kunst halt auch immer zweckgebunden und auch solche Sachen müssen Platz haben in der Kunst, weil es halt Leute gibt, die so sind, die dann Kunst machen, die sich ausdrücken wollen. Es liegt in der Natur der Sache. Aber es ist nicht exklusiv die Verantwortung von Kunst, diese Sachen anzusprechen. Sondern das ist halt eine Sache, wo wir alle Verantwortung haben. Ich würde das gar nicht mal über Verantwortung definieren. Ich glaube, wir profitieren alle davon, wenn wir authentisch sind und mit den tatsächlichen Verhältnissen umgehen und nicht mit Rollen und Schablonen und groben Pappaufstellern und Klischees und Stereotypen davon, wie die Leute sind, sondern halt individuell mit den authentischen einzelnen Menschen und so weiter. Das heißt, ich würde nicht sagen, eine autistische Person hat die Verantwortung, in ihrer Familie über Autismus zu reden und damit umzugehen, sondern ich glaube, es macht es langfristig gesehen, kurzfristig gesehen ist das häufig voll schwierig, aber man tut sich langfristig gesehen einen Gefallen, wenn man das tut als autistischer Mensch. Und man tut sich auch, so schmerzhaft das ist, man tut sich auch dann einen Gefallen damit, wenn man dann merkt, oh, meine Familie reagiert da gar nicht gut drauf. Die wollen sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen. Die haben überhaupt kein Interesse daran, mir die Hilfe zukommen zu lassen, die ich brauche, sondern die verurteilen mich vielleicht sogar dafür, dass ich so bin. Das ist dann leider Gottes das deutlichste Zeichen dafür, dass man sich aus dem Kontext rausziehen sollte, ganz dringend. Weil das wird auch nicht besser, indem man sich anpasst und das unterdrückt. Du hast dann nur zwei Probleme. Nämlich, dass die Leute nicht ordentlich mit dir umgehen, also deine Familie nicht, und dass du selber auch noch nicht ordentlich mit dir umgehst. So, das ist dann halt ein ganz trauriger, schwieriger, schmerzhafter Zusammenhang. Aber manchmal brauchen Leute auch erst die Androhung, dass, pass auf Leute, wenn ihr nicht ordentlich mit mir umgeht, bin ich weg, damit die checken können, oh, das ist ja eine ernsthafte Situation. Das ist schade, das sollte auch nicht so sein, meiner Meinung nach. Da sollte man sich vorher schon wesentlich ernster nehmen. Aber manchmal brauchen die Leute diesen Systemschock, damit es schlimm genug ist, damit sie merken, oh, es ist Veränderung nötig. So, das heißt, wir alle haben diese Verantwortung, in Anführungszeichen, darüber zu reden. Ich habe nur den Vorteil, dass ich mehr Menschen erreiche mit dem, was ich mache. Und dass ich das auf eine Art und Weise mache, wo ich den Leuten durch so ein bisschen hihihi, ist nur ein Spaß, da Sachen unterjubeln kann, mit denen sich auseinandersetzen. So.
Wenn du sagst, dein Autismus ist im linken Knie oder sowas.
Ja, das zum Beispiel.
Genau, das fiel mir jetzt auch gerade ein. Das ist schon, weil es ist so, hat so was Humoreskes, aber es ist ja ernst, ne? Weil Leute sprechen, man sieht ja nicht, dass du Autist bist.
Ja, einmal das und B, der Trick funktioniert, passiert ja vorher schon. Der Trick passiert ja nicht in dem Moment, wo ich sage, hihi, mein Autismus sitzt in meinem linken Knie. Das war übrigens ja als Erwiderung darauf, auf den Vorwurf, dass Leute sagen, das ist alles nur in deinem Kopf.
Ja, genau.
Ja, wo sonst? Also, ne? Da im linken Knie halt. So, aber der Trick passiert vorher schon. Der Trick passiert schon in dem Moment, wo Leute in eine Comedy-Show kommen und dann von mir mit Autismus und ADHS konfrontiert werden. Auf eine lustige Art und Weise, aber halt damit konfrontiert. Und dann da im Publikum Leute sitzen, die neurodivergent sind und auch solche, die es nicht sind. Und auf der Bühne jemand steht, der neurodivergent ist. Und dann alle gemeinsam lachen. Wie viel mehr Integration soll denn in einem punktuellen Moment möglich sein? Mhm. In dem Moment, wo die alle lachen, kann man das auch gar nicht mehr erkennen, wer davon ist jetzt
Neurodivergent. Das ist ja auch gut so.
Nicht. Das exakt. Das ist nämlich der wichtige Punkt an der Stelle. Es geht gar nicht so sehr um das, was ich sage. Es ist viel wichtiger, dass ich darüber rede. Und es ist auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt, ne, wie du gesagt hast, sprachlich sehr präzise und ausgeklügelt ist oder ob das irgendwie mit frecher Schnauze flodderig dahergesagt ist, sondern der wichtige Punkt, der wichtige integrative Punkt, ist schon lange vorher passiert. In dem Moment, wo die Leute halt in dem Raum gemeinsam sitzen.
Und damit wird eigentlich ein ganz entspannter Blick auf mentale Gesundheit gerichtet. Also so wirklich ganz entspannt. Es ist nicht problematisiert, sondern in dem Rahmen, alles ist möglich, alles ist richtig.
Ist halt eine Comedy-Show.
Ja, ja. Ja, ich bediene mich auch manchmal der Schablone, um mich im Prinzip auch davon zu lösen, dass das so ist.
Ja, auch das. Und wichtig ist mir dabei auch nochmal zu betonen, das kann nicht der alleinige Umgang damit sein. Dass das lustig ist und wir distanziert darüber lachen, auch wenn das ein integrativer Moment ist, ist nicht der einzige exklusive Umgang damit. Das darf auch schwierig sein und das darf auch traurig sein und das darf einen auch fertig machen und zur Verzweiflung bringen. Und man darf da auch kämpfen müssen drum. Das ist halt, es braucht eine Multidimensionalität, die ich auch bei einer Comedy-Show alleine nicht leisten kann. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass mein Teil so wichtig ist, wie dass sich Leute damit ernsthaft in ihren Familien auseinandersetzen und vielleicht sogar darum streiten und kämpfen. Das will ich überhaupt nicht gesagt haben. Das wäre absolute Selbstüberschätzung. Was ich sagen möchte, ist, wir brauchen das alles, damit wir ordentlich damit umgehen können. So, du musst nachmittags mit deiner Familie über Autismus streiten und dann müsst ihr gemeinsam in meine Show gehen und dann lachen und dann ist es auch für einen kurzen Moment nicht mehr ganz so schlimm und dann kommt man da vielleicht mit einer neuen Perspektive raus. Das ist aber nicht allein die Magie meiner Show und auch nicht eine einzige Qualität, die ich jetzt alleine habe, sondern es ist das gesamte Ding. Es ist der Streit, ist auch ganz wichtig.
Das stimmt. Jetzt möchte ich Streit ungern am Ende stehen lassen, aber ich finde, du hast uns heute enorm viel mitgegeben. Also nicht nur uns beiden, die wir jetzt gegenüber sitzen, sondern allen, die jetzt zuhören. Wir haben so viele Punkte angeschnitten, die so extrem wichtig gewesen sind. Auch weit darüber hinaus zu dem, was du bist, um dich darzustellen, sondern wir haben doch sehr viel in dein Inneres blicken dürfen heute und sehr viel persönliche Meinung von dir gehört. Und ich glaube, das war oder ist enorm wichtig für alle Menschen, die das betrifft. Also egal, ob sie neurodivergent sind oder nicht, sondern es bringt nochmal so einen Stein ins Rollen. Und dafür möchten wir dir einfach am Ende Danke sagen, lieber Jan-Philipp.
Ich danke euch. A, einmal für die Möglichkeit dazu. Und B, halt auch für das schöne Gespräch. Also es muss halt für mich auch ein Zusammenhang sein, in dem ich mich wohlfühle, damit das so passieren kann, wie das jetzt passiert ist zum Beispiel. So, das geht nur, wenn ihr diesen Zusammenhang bereitstellt, dieses Umfeld bereitstellt. Also vielen Dank dafür.
Das nehmen wir gerne mit.
Das war eine Folge Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerne hört. Noch mehr Einblicke, Hintergründe und Ausblicke auf kommende Folgen findet ihr auf unserer Webseite unter buntehorizonte.de und natürlich bei Instagram. Schreibt uns gern eure Kommentare, Meinungen und Anregungen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, beim Zuhören, Mitdenken und Perspektiven wechseln. Bis zur nächsten Folge von Bunte Horizonte.